Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Alles okay? Mein Name ist Daniel Fürk und mein heutiger Gast ist Dr. Sarah Straub. Die promovierte Psychologin beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Demenz und steht gleichzeitig als Musikerin und Liedermacherin auf der Bühne. Diese ungewöhnliche Kombination ermöglicht ihr einen besonderen Zugang zu einem Thema, das viele Menschen verdrängen, bis es sie selbst oder ihre Familie trifft. Denn Demenz ist nicht nur eine medizinische Diagnose, sie ist ein gesellschaftliches Tabu, das aufgebrochen werden muss. Sarah Straub spricht offen über Formen, Ursachen und Therapien der Erkrankung und über die überraschende Kraft von Musik, die selbst dort wirkt, wo Worte längst nicht mehr ankommen. Ich wollte von ihr wissen, wie man Demenz frühzeitig erkennt, welche Rolle Lebensstil und Genetik spielen und warum selbst in scheinbar aussichtslosen Momenten noch etwas bleibt, das trägt. Wenn dir diese Episode von Alles okay gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung.
Heute dies, morgen das. Immer ist irgendetwas Neues, etwas anderes. Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles okay, dem Mental Health Podcast mit Daniel Fürk.
Liebe Sarah, ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen können, um zum einen über Demenz zu sprechen, zum anderen über deine Musik zu sprechen, wie das eigentlich alles zusammenhängt, wie es zu der Verbindung dieser beiden Themen überhaupt in deinem Leben kam. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, da zu sein. Danke.
Ja, du bist Liedermacherin, Musikerin und gleichzeitig Demenzforscherin. Das ist eine Kombination, die ist, würde ich mal sagen, vermutlich sogar einzigartig. Vielleicht kennst du inzwischen noch jemanden, dem es genauso geht, aber ich habe auf die Schnelle niemanden gefunden. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, du möchtest beide Themen in deinem Leben haben? Ich glaube, der Ursprung war ja tatsächlich die Erkrankung deiner Großmutter, richtig?
Genau, also ich wollte eigentlich immer Musikerin werden, habe auch schon in meiner Jugend alles darauf ausgerichtet, war sehr ambitioniert, habe früh schon Lieder geschrieben, bin auf die Bühne gegangen und habe gemerkt, das ist so mein Ding, meine Leidenschaft. Und dann wurde meine Oma krank, hat eine Demenz entwickelt, da war ich Anfang 20, habe eigentlich die Musik schon zu meinem Beruf erkoren. Und diese Situation hat aber total mein Leben verändert, weil ich meine Oma sehr geliebt habe. Wir standen uns super nah und ich hatte an mich selbst irgendwie den Wunsch, den Anspruch, sie zu pflegen, zu begleiten, für sie da zu sein und habe gemerkt, dass ich als pflegende Angehörige total überfordert bin, weil ich einfach nichts weiß über Demenz. Und das war eine super, super schwere Zeit. Und es hat meinen Lebensweg dahingehend verändert, dass ich dann einfach mehr erfahren wollte über das Thema. Ich wollte dann wissen, was ist da eigentlich uns passiert und was bedeutet Demenz eigentlich? Und habe dann ein Psychologiestudium, das eigentlich nur so ein Alibi-Plan B war bis dahin, doch ernst genommen, habe mich auf Demenz spezialisiert, habe dann auch eine Doktorarbeit später dazu geschrieben und habe eben angefangen, mich wissenschaftlich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber auch Familien zu begleiten. Gleichzeitig bin ich aber weiterhin auf die Bühne, weil das eben ich empfand es immer als Berufung und inzwischen habe ich verstanden, dass es für mich am besten ist, wenn ich beide Themen kombiniere. Ich habe irgendwann gemerkt, dass es nichts bringt, mich irgendwann zu entscheiden, weil beide Themen inzwischen Herzensangelegenheiten sind, das Thema Demenz und die Musik. Und als ich angefangen habe, ganz aktiv das Thema Demenz mit auf die Bühne zu nehmen, habe ich gemerkt, da passiert was, was fast schon ein bisschen, jetzt kommt ein bisschen Pathetik, also was fast schon magisch ist, ne? Weil die Menschen wahnsinnig dankbar sind, wenn mal endlich jemand offen drüber spricht, auf eine Art und Weise, die sie auch erreicht. Und dann habe ich angefangen, Musik auch drüber zu schreiben und jetzt weiß ich, das ist genau das, wofür ich vielleicht auf dieser Welt bin, ne? Also ich kann die Menschen mit meiner Musik erreichen und berühren, aber ich kann ihnen auch Mut zusprechen zum Thema Demenz, weil ich mich richtig gut auskenne. Bis heute arbeite ich Teilzeit an einer Klinik, leite dort eine Demenzsprechstunde Ich bin aber auch Berufsmusikerin und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ganz zufällig quasi dieser Weg so entstanden ist.
Für Menschen, die sich noch nie so richtig mit Demenz beschäftigt haben, und vielleicht ging es dir ja damals ähnlich, ist es erstmal, man fängt an, Dinge zu vergessen und es wird immer schlimmer und irgendwann kann man sich nichts mehr merken. Also so ganz plump erklärt. Was haben wir denn so für große Missverständnisse, wenn es um Demenz geht? Oder was würdest du dir wünschen, was Menschen über Demenz darüber hinaus wissen sollten, damit sie damit besser umgehen können?
Also zum einen ist ein großer Irrtum, dass alles, was Demenz ist, Alzheimer ist. Ne? Was du jetzt so aufzählst an Symptomen, das ist so klassisch, wie man es von der Alzheimer-Demenz kennt. Das ist die häufigste Demenzform, deswegen assoziiert man es auch damit. Aber Demenz ist ein Überbegriff für ganz viele unterschiedliche Erkrankungen, die auch ganz unterschiedliche Symptome haben. Und es ist auch nicht eine reine Erkrankung des Alters. Ne? Also ich zum Beispiel bin spezialisiert auf die sogenannte frontotemporale Demenz. Daran erkrankten die Leute früher, in ihren 40ern, 50ern. Meine jüngste Patientin war keine 30. Auch da gibt es kognitive Beeinträchtigungen, also Beeinträchtigungen der geistigen Leistungsfähigkeit. Und es muss nicht immer das Gedächtnis sein. Es kann auch sein, jemand verändert sich in seinem Wesen oder hat Verhaltensauffälligkeiten oder Sprachstörungen. Auch das kann eine Demenz bedeuten. Und nicht alles, was Demenz ist, ist eine Hirnerkrankung. Aber das, was wir mit Demenz allgemein hin verbinden, meint schon Demenz, Gehirnerkrankungen, die auch fortschreitend sind. Und man muss auch verstehen, dass so eine Demenz ja eine schwerwiegende Diagnose ist, aber mit dieser Diagnose darf das Leben nicht vorbei sein. Die Leute haben eine wahnsinnig fatalistische Haltung zu dem Thema, haben wahnsinnig viel Angst. Ich erlebe es immer wieder, dass meine Patienten sich auch unglaublich schämen, wenn sie merken, dass sie im Kopf nicht mehr so funktionieren wie früher. Und das führt dazu, dass dieses Thema ein Riesentabu ist in unserer Welt. Und das ist so bitter, weil es ist eine Erkrankung, die häufig ist. Ne? Je älter wir werden, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dran zu erkranken. Wir müssen doch damit umgehen. Und wir müssen deswegen auch offen damit umgehen, weil sonst drängen wir die Betroffenen immer an den Rand der Gesellschaft.
Das hast du gerade schon erklärt, es gibt verschiedene Formen der Demenz mit ganz unterschiedlichen Symptomen und Auswirkungen. Gibt es denn auch verschiedene Ursachen für die Demenz? Also ist das genauso vielschichtig wie tatsächlich auch die Auswirkungen?
Ja, leider. Deswegen ist es ja so schwer, Medikamente zu entwickeln, weil es ganz unterschiedliche Ursachen gibt, die man halt auch unterschiedlich behandeln muss. Also bei der Alzheimer-Demenz zum Beispiel, da wissen wir, dass bestimmte Proteine sich verändern, die wichtig sind für unsere Hirnnervenzellen, aber die verklumpen quasi. Und durch diese Veränderungen sterben die Nervenzellen im Verlauf ab. In immer größerem Ausmaße. Und deswegen haben die Betroffenen auch immer mehr Einschränkungen im Alltag und verlieren Fähigkeiten. Es gibt ganz unterschiedliche Proteine, die betroffen sein können. Bei der frontotemporalen Demenz sind es wieder ganz andere Proteine. Ne? Es kann aber auch sein, dass es gar nichts mit den Zellen an sich zu tun hat. Es kann auch sein, dass eine Demenz ihre Ursache in einer Gefäßerkrankung hat. Also wir haben natürlich Blut, also Gefäße im Gehirn, die unsere Nervenzellen mit Sauerstoff versorgen. Und auch da können Schädigungen passieren, also dass so Kalkablagerungen quasi auftreten, die dazu führen, dass ein Gefäß zugeht. Dann wird die umliegende Region nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Ist quasi wie ein Schlaganfall. Und das bedingt eine Hirnschädigung, die auch fortschreitend sein kann, wenn das immer wieder passiert. Auch das ist eine Ursache für Demenz. Es gibt auch Demenzformen, die haben ihre Ursache gar nicht im Gehirn. Die sind auch im Zweifelsfall behandelbar. Also jemand zum Beispiel mit einem krassen Vitamin B12-Mangel, der hat auch Gedächtnisstörungen. Das ist auch eine Demenz, aber die kann man rückgängig machen, wenn man den Vitaminhaushalt wieder normalisiert. Ist super selten, aber man muss es sich mit anschauen. Deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich zu einem Arzt geht, zu einem Facharzt, um das abzuklären. Nicht, dass man eine behandelbare Ursache übersieht.
Bevor ich nochmal zur Behandlung komme, wo du schon sagst, es ist so wichtig herauszufinden, was es tatsächlich eigentlich auch ist. Wie gut sind wir denn in der Diagnostik inzwischen? Also ist es schwierig herauszufinden, was da wirklich los ist? Oder ist es inzwischen eigentlich, sind wir da ganz gut aufgestellt?
Also grundsätzlich ist es schwierig, die Diagnose mit 100%iger Sicherheit zu stellen, weil wir ins Gehirn selber nicht reinschauen können. Also wir müssten uns eigentlich im Mikroskop die Zellen anschauen, welche Proteine zum Beispiel betroffen sind. Das geht halt eigentlich nur postmortem, ne? Das machen wir quasi dann im Rahmen von einer Autopsie, ja. Zu Lebzeiten ist eine Demenz eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose, aber unsere Möglichkeiten sind heutzutage richtig, richtig gut. Also wir können die Diagnose mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit stellen und im Verlauf bestätigen wir ja dann die Diagnose, weil wir merken, dass es schlechter wird. Ja, wir haben zum Beispiel die bildgebenden Verfahren, so ein MRT, wir schieben die Leute in eine Röhre und sehen das Gehirn richtig genau, ja, können richtig hochauflösende Fotos quasi machen vom Gehirn. Ja, wir können das Gedächtnis mit neuropsychologischen Testverfahren ganz genau untersuchen. Wir haben Blutmarker, die auf Demenz hinweisen. Das Nervenwasser, das zwischen Hirn und Wirbelsäule zirkuliert, kann man sich anschauen. Auch da gibt es Marker, die auf Demenz hinweisen. Also es gibt ultra gute Untersuchungen heutzutage. Die macht aber halt nur ein Facharzt. Deswegen plädiere ich immer so offensiv dafür, schon den Hausarzt einzubeziehen. Der ist super wichtig, aber dann sich weiter verweisen zu lassen an den Spezialisten.
Und vielleicht lieber einmal zu früh zum Arzt gehen als zu spät.
Exactly. Also das ist eigentlich das Wichtigste im Umgang, dass man früh geht, weil man dann halt auch noch am besten gegensteuern kann. Aber dagegen spricht halt, dass die Leute sich so schämen, ne? Also die merken, es passt irgendwas und dann versucht man es erstmal ewig zu verheimlichen, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und die Leute können das auch oft lange kompensieren, ne? Eine Fassade aufrechterhalten und dann gehen sie irgendwann zum Arzt, weil es gar nicht mehr geht zu Hause. Und es ist so schade, weil halt dann Ressourcen fehlen, die eigentlich ein Jahr früher noch da gewesen wären, um die zu trainieren.
Gibt es dann auch genetische Ursachen, die quasi vererbbar sind? Also muss ich mir Sorgen machen, wenn ich weiß, meine Großeltern, Eltern, wie auch immer, hatten da Themen in der Vergangenheit und kann ich sowas vielleicht auch abklären lassen?
Also wenn es eine familiäre Häufung gibt, also wenn es mehrere Personen gibt in der Familie, die das schon hatten, dann kann es schon sein, dass es eine genetische Komponente gibt. Es muss jetzt kein einzelnes Gen sein, das die Ursache ist, aber eine bestimmte genetische Konstellation oder ja, die das Risiko zumindest erhöht. Also sollte man schon besonders achtsam sein und dann seinen Lebensstil vielleicht auch besonders achtsam gesund halten. Aber es gibt schon auch Ursachen für Demenz, die eindeutig vererbt sind. Bei der Alzheimer-Demenz ist das ein geringer Prozentsatz an Betroffenen, eigentlich ja kaum 1%, wo man einen einzelnen Gendefekt, eine Genmutation findet. Aber bei Leuten, die jung an Demenz erkranken, ist es oft eben diese frontotemporale Demenz. Und da sind es zwischen mal 20-30%, wo wir einen eindeutigen Gendefekt finden. Und das ist schon echt viel. Ja, und die Genetik oder die Genetikforschung ist ja noch gar nicht so weit. Es kann auch sein, wir kennen bestimmte Gene noch gar nicht. Also, dass wir bestimmte genetische Ursachen noch nicht finden, die aber schon da sind. Und also wenn jemand so eine Genmutation hat, dann vererbt er die Erkrankung quasi zu 50% auch an die Kinder. Und das ist dann schon echt eine Hausnummer und bedeutet auch für uns als Menschen, die begleiten, da ganz sensibel damit umzugehen, auch die Menschen gut zu informieren, zu beraten, abzuholen, was bedeutet das für mich, wenn ich zum Beispiel einen Kinderwunsch habe und so. Also da gibt es viel zu wissen, um auch die Angst zu nehmen. Also wir in der Forschung haben ganz viel Hoffnung, dass diese genetischen Demenzursachen mal gut behandelbar sein werden. Es gibt ja schon Genersatztherapien in anderen Erkrankungen und das wird auch bei der Demenz kommen. Da sind wir eigentlich schon sicher und hoffen immer darauf, dass es endlich losgeht, weil das würde echt einen Durchbruch bedeuten.
Jetzt hatten wir die Gene, wir hatten die Veranlagung, die Vererbung. Wie steht es denn um den Lebensstil, den wir haben? Also du hast schon ein paar Mal gesund leben angesprochen, aber was sind denn wirklich Faktoren?
Erstmal das Wichtigste vorneweg, man kann das Risiko an der Demenz zu erkranken nie auf null setzen. Also man ist nicht selber schuld. Das ist mir wichtig zu sagen, weil viele machen sich natürlich Gedanken. Aber man kann schon das Risiko reduzieren. Oder zum Beispiel, wenn jemand eine Veranlagung hat für eine Demenz, dann kann er den Beginn der Erkrankung eindeutig nach hinten schieben, ja, wenn er gesund lebt. Und es gibt ganz klare Faktoren, die sind wissenschaftlich gut untersucht, die Demenzerkrankungen begünstigen. Also zum Beispiel jemand, der halt viel raucht, schädigt seine Gefäße und erhöht das Risiko für so eine gefäßbedingte Demenz. Ja, auch jemand, Alkoholkonsum übermäßiger macht irgendwann demenzielle Veränderungen. Da gibt es sogar eine eigene Demenzform, die eindeutig alkoholbedingt ist. Jahrelanger Bluthochdruck ist schlecht für die Gefäße und somit auch schlecht für das gesunde Älterwerden des Gehirns. Unbehandelte hohe Cholesterinwerte sind schlecht für die Gefäße. Ein unbehandelter oder schlecht eingestellter Diabetes ist ein Risikofaktor. Genauso gibt es aber Faktoren, die eben gesundes Alter begünstigen. Und das sind ganz triviale Sachen eigentlich, aber die machen einen mega krassen Unterschied. Also zum Beispiel die Ernährung, ne? Also wenn wir uns gesund ernähren, also frische Lebensmittel, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und so wenig industriell verarbeitete Lebensmittel wie möglich, dann tun wir unserem Gehirn eindeutig was Gutes. Und dann kriegen Hirnnervenzellen alles, was sie brauchen, um so gesund wie möglich älter zu werden. Auch Bewegung. Es gibt so viele Studien, die belegen, dass Bewegung nicht nur für den Körper gut ist, sondern auch für das Gehirn. Ja, dass regelmäßiges Sporttreiben einen Unterschied macht. Auch sich geistig rege zu halten. Also jemand, der sich geistig fordert, beruflich und auch danach in der Rente, der schützt sein Gehirn, weil das Gehirn einfach ständig trainiert wird. Und im Endeffekt müssen wir es so sehen. Wir müssen unser Gehirn trainieren, wie ein Sportler seine Muskulatur trainiert, um so gesund wie möglich älter zu werden. Und so gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die eine Rolle spielen, ob ich gesund bleibe im Alter, so lange wie möglich oder eben nicht.
Das haben wir vorhin schon gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Formen, die auch irgendwie unterschiedliche Ursachen haben können und auch unterschiedlich behandelt werden müssen. Jetzt bist du ja quasi an vorderster Front in der Forschung. Wie gut kann man denn Demenz heute behandeln? Natürlich, die Spannbreite ist wahrscheinlich riesig zwischen besser bis hin zu gar nicht, irgendwie je nach Form. Aber welche Fortschritte haben wir denn da in den letzten Jahren gemacht?
Also ich fange mal an mit dem Status quo der nicht-medikamentösen Therapie, weil das ist im Moment noch so das, was am besten funktioniert. Also jeder Patient, jede Patientin sollte schauen, dass Ergotherapie zum Beispiel verschrieben wird. Ja, da werden Alltagsfähigkeiten beübt. Da geht es darum, wie ich eben gesagt habe, das Gehirn zu trainieren. Also man schaut, was geht noch gut, welche Ressourcen sind da und das wird beübt, um das stabil zu halten. Und das verlangsamt den Erkrankungsverlauf. Das ist ganz, ganz wichtig und super, super wertvoll. Viele Betroffene entwickeln Probleme beim Sprechen. Da hilft Logopädie total gut. Ja, das stoppt natürlich den Prozess nicht, aber es verlangsamt den Erkrankungsverlauf. Und auch andere Therapieformen, so Musiktherapie, Kunsttherapie, je nach Neigung der Betroffenen auch, das hilft. Wirklich, es hilft. Manchmal sind die Familien frustriert, wenn sie bei mir rausgehen, wenn ich solche Dinge empfehle, weil sie natürlich auf eine Tablette hoffen, die alles wieder gut macht. Aber die gibt's eben noch nicht. Die medikamentöse Therapie der Demenz ist im Moment total unzureichend. Es gibt für die Alzheimer-Demenz gibt's eine Handvoll zugelassene Medikamente in Deutschland. Und die helfen super eingeschränkt. Wir verschreiben die schon, weil die eine Berechtigung haben, aber man kann kaum messen, dass das was bringt. Deswegen haben sie trotzdem eine Daseinsberechtigung, weil die Betroffenen auch einfach sich besser fühlen, wenn sie das Gefühl haben, sie nehmen was, ja. Und das darf man nicht verachten. Das ist wichtig auch für die mentale Stabilität der Leute. Aber rein jetzt wissenschaftlich betrachtet sind die Medikamente schlecht. Auch das neue Lecanemab zum Beispiel, das ja jetzt in Deutschland auch zur Verfügung steht, das ganz arg angepriesen wurde in den Medien, wo ich mir denke, es ist eigentlich auch wieder ein bisschen bitter den Menschen gegenüber, die so viel Hoffnung dann haben und dann kommen die in die Klinik und man muss erstmal wieder die Leute runterholen und sagen, nee, das ist immer noch keine Heilung. Auch dieses Medikament verlangsamt nur den Prozess. Das ist schon besser wie die bisherigen Medikamente, aber es ist auch kein mega krasser Durchbruch. Und was wir ja eigentlich wollen, ist die Ursache der Erkrankung beheben. Ne? Und da kommen jetzt verschiedene Probleme auf uns zu. Zum einen, wenn wir Gedächtnisprobleme im Alltag bemerken, dann sind wir in schon einem recht fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung. Vorher schwelt die Erkrankung vielleicht schon 10, 20 Jahre in unserem Gehirn und wir merken es nicht. Diese Proteinveränderungen passieren langsam und schleichend. Und wir müssten eigentlich Leute viel früher behandeln. Aber wir sehen den Leuten nicht an, ob die später eine Demenz bekommen oder nicht. Also ich weiß, vielleicht habe ich ja auch schon Alzheimer-typische Veränderungen im Gehirn. Das kann gut sein. Ich weiß es nicht, man kann es nicht messen im Moment. Ja? Und nur bei denen, die wirklich einen eindeutigen Gendefekt haben, da wissen wir, im besten Fall, okay, es ist diese Genmutation vorliegend und da könnte man dann Medikamente schon früh geben, bevor Symptome ausbrechen. Alles andere würde, wenn jetzt ein Medikament entwickelt wird, immer bedeuten, man stoppt halt die Erkrankung. Das wäre das Beste, was passieren kann. Jemand hat Gedächtnisstörungen, kriegt ein bestimmtes Medikament, das super gut wirkt und dann bleibt die Erkrankung stehen. Wir können geschädigtes, kaputtes Hirngewebe in keinem Fall wiederherstellen. Es gibt im Moment schon Therapieformen, die das ein bisschen propagieren, also die von sich selbst behaupten, sie können kaputtes Gehirnmaterial wiederherstellen, aber das stimmt wirklich nicht. Und da muss man auch immer darauf achten, wenn man so googelt, auch was gibt es für Möglichkeiten bei Alzheimer oder anderen Demenzformen, dass man sich nicht von irgendwelchen sehr teuren Therapien anlocken lässt, die viel versprechen und wenig können.
Siehst du denn zum Beispiel genau darin vielleicht irgendwann in der Zukunft irgendeine Chance, dass wir da vielleicht mal hinkommen könnten? Also gerade eben, das würde ja auch bei anderen neurologischen Erkrankungen helfen können, wenn man sagt, man kann bestimmte zerstörte oder defekte Hirnareale durch welche Methodik auch immer dann mal irgendwann vielleicht wiederherstellen oder wieder verbinden oder aktivieren, wie auch immer.
Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, aber unser Gehirn ist ja schon wirklich eine Wundermaschine. Und selbst wenn eine Hirnschädigung da ist, kann das Gehirn ganz viel kompensieren. Ja, neue Verbindungen zwischen gesunden, noch gesunden Nervenzellen ausbauen, neue Nervenzellverbindungen schaffen. Da liegt wahnsinnig viel Potenzial. Also deswegen schickt man Leute mit einem Schlaganfall, das ist ja auch eine Hirnschädigung, in Reha. Weil man da dann lernen die wieder laufen, lernen wieder sprechen. Das bedeutet ja nicht, dass das kaputte Hirngewebe wieder gesund geworden ist, sondern das Gehirn gleicht einfach die Schädigung aus. Und das geht bei Demenz eben bis zu einem gewissen Punkt auch. Wenn wir es schaffen, die Erkrankung zu stoppen, kann das gut sein, dass der Betroffene, wenn das früh genug therapiert wurde, eben eigentlich wieder gesund wirkt. Das wäre genial und daran glaube ich. Wir haben ja schon in der Therapieforschung vielversprechende Wirkstoffe gefunden und dann probiert man das erstmal so im Labor aus und so und dann denkt man, ja, das funktioniert genial. Und dann gibt man es irgendwann Patienten und merkt, jetzt werden die trotzdem schlechter, obwohl wir doch das verklumpte Protein wegbekommen. Wieso? Naja, weil wir die Erkrankungen noch nicht ganz verstanden haben. Also wir sind im Jahr 2025 und wir haben eigentlich noch gar nicht kapiert, was wirklich passiert bei der Alzheimer-Demenz zum Beispiel. Obwohl wir so viel forschen, es ist so eine krass komplexe Erkrankung. Und man muss natürlich auch dazu sagen, die Demenzforschung ist im Endeffekt eine junge Disziplin. Bis in die 80er Jahre hat man da kaum wissenschaftlich was gemacht. Es hat erstens keinen interessiert, weil man dachte, es sei selten. Und zweitens gab es halt auch nicht die technischen Möglichkeiten. Und jetzt in den letzten Jahren ist so viel passiert, in der Medizin, jetzt geht richtig was. Aber es wird halt noch dauern, bis man richtig gute Medikamente entwickeln kann.
Also im besten Fall stoppen und dann Umwege finden, um sozusagen das vielleicht defekte oder zerstörte, geschädigte Hirnmaterial sozusagen zu umgehen.
Ja. Ich meine, es gibt ja schon so Visionäre, die dann denken, man kann irgendwann so Chips einpflanzen, die dann quasi das Hirngewebe, das Geschädigte ersetzen oder so. Aber das ist so Science Fiction und so weit weg. Ich glaube nicht daran, aber ich habe durchaus Kollegen, die glauben, das wird irgendwann funktionieren.
Wir haben ja vorhin gesagt, du bist ja nicht nur Demenzforscherin, sondern auch Musikerin. Jetzt gab es ja durchaus immer mal wieder spannende Experimente mit von Demenz betroffenen Patienten und Patientinnen, die auf einmal durch Musik zum Beispiel wieder stimuliert wurden oder Verbesserungen aufzeigen konnten. Es gab, glaube ich, auch Experimente mit Virtual Reality Brillen, wo man festgestellt hat, da hat man zumindest irgendeine Art von positivem Effekt. Wie steht's denn da? Kannst du da auch Brücken bauen zu deinen anderen Fähigkeiten, sage ich jetzt mal?
Absolut. Also zum einen erlebe ich das natürlich jeden Tag, wenn ich auf die Bühne gehe. In meinem Publikum sitzen immer auch wieder Menschen mit Demenz. Ne, das wünsche ich mir auch. Das ist für mich Teilhabe. Die müssen einfach auch teilhaben dürfen. Und wir als gesunde Personen in Anführungsstrichen müssen das auch aushalten, dass jemand neben uns sitzt, der sich vielleicht anders verhält, als wir es gewohnt sind. Das ist Inklusion. Und da merke ich ganz häufig, wie sehr ich auch Betroffene erreiche. weil Musik ist natürlich etwas, es gibt kaum eine Person auf der Welt wahrscheinlich, die nicht irgendwie mit Musik was anfangen kann. Und jeder hat irgendwie Musik, die auch wichtig für die eigene Biografie ist, die man mit irgendwelchen Erlebnissen verbindet, die einem viel bedeutet. Das ist schon der erste Ankerpunkt, ja, auch um mit Menschen mit Demenz zu arbeiten, mit Musik. Und Musik wird wahnsinnig komplex in unserem Gehirn verarbeitet. Da sind so viele Hirnregionen beteiligt, da kommt so eine Demenz gar nie ganz ran, ja. Und ich erlebe es auch immer wieder mit Alzheimer-Patienten, die jetzt der Welt schon sehr entrückt scheinen, wo man das Gefühl hat, die wissen gar nichts mehr über ihr Leben oder wer sie sind oder wer die Familie ist. Wenn man denen ihre Lieblingsmusik von früher vorspielt, dann ist es wie so ein Türöffner zur eigenen Identität. Und plötzlich spüren die sich wieder selbst und erinnern sich und haben eine Art von Wohlbefinden, die man sonst nie erreicht im Pflegealltag. Und das ist wirklich ultra krass. Und das ist etwas, damit muss man unbedingt in der Pflege so viel wie möglich arbeiten, damit die Menschen einfach sich nicht verlieren. Natürlich kann man diesen Zustand nicht lange aufrechterhalten, aber während die Musik da ist, geht es. Und ich habe es auch bei meiner Oma zum Beispiel erlebt, dass die ihre Lieblingslieder immer noch mitsingen konnte. Die wusste kaum noch, wie ihr Sohn heißt und oder wer mein Bruder und ich sind, aber ihre Lieblingslieder waren so präsent in ihrem Gehirn. Da kam die Erkrankung, wie gesagt, nicht ran. Ich habe auch Patienten, die selber Musiker waren, wo ich auch damit arbeite. Eben zum Beispiel ein Mann, der Geiger war, den habe ich bei mir in der Klinik immer wieder vorspielen lassen. Und das waren auch wirklich unglaubliche Situationen, weil er gar nicht mehr wusste, dass er dieses Instrument spielt. Aber wenn man es ihm in die Hand gedrückt hat, dann haben seine Finger von selbst gemacht, was sie eben ihr Leben lang gemacht haben. Und während er gespielt hat, und er war immer noch virtuos an dem Instrument, hat man richtig gemerkt, wie er wieder der Mann wurde, der er früher war. Und er war so glücklich danach immer. Es war unglaublich schön zu beobachten.
Würde es da denn vielleicht helfen, wenn wir Patienten und Patientinnen vielleicht bei der Aufnahme in eine Therapie auch besser abfragen würden? Also wenn man herausfinden würde, haben die vielleicht ein Instrument gespielt, haben die vielleicht gesungen, haben die bestimmte Vorlieben, was kulturelle Themen angeht, Filme, also Dinge, die man vielleicht dann auch immer mal wieder hervorholen kann,
ja,
um alte Verbindungen zu knüpfen?
Total. Also das ist auch das, was eigentlich in Pflegeheimen schon gemacht wird oder gemacht werden sollte, dass man so viel über die Biografie wie möglich erfährt, um eben zu wissen, womit kann man die Betroffenen erreichen. Und da gehört auch und vor allem dazu eben sowas wie Musik. Das wird viel zu wenig gemacht. Ich hadere immer ein bisschen damit, dass man in Pflegeheimen zum Beispiel halt grundsätzlich so ganz alte Schlager mit den Leuten singt oder Volksmusiklieder. Das hat schon seine Berechtigung, weil alle die Lieder kennen, aber es ist doch wahnsinnig individuell, was mir gefällt. Ja? Also Musikgeschmäcker sind verschieden. Und die Menschen, die jetzt in den Pflegeheimen sind, naja, die haben doch auch die Stones und die Beatles und was weiß ich gehört. Die saßen doch nicht nur zu Hause und haben die Wildecker Herzbuben angehört. Also, und da wünschte ich mir manchmal mehr Mut zu Individualität. Ich will auch mal, wenn ich im Pflegeheim bin, bitte nicht mit Schlager beschallt werden, sondern lieber die Musik hören, die mir gefällt. Aber ja, da muss man noch viel mehr dafür sensibilisieren, was das halt auch für einen Wert hat, dass es eben nicht nur irgendwie Bespaßung ist, sondern dass das auch einen therapeutischen Effekt hat für die Leute, dass es auch darum geht, den Menschen Wohlbefinden zu generieren, auch das Gehirn eben zu trainieren, indem man ihnen solche Reize ermöglicht, die, wo sie anknüpfen können an ihre eigenen Fähigkeiten und auch Vorlieben. Ja, das sind Dinge, die müssen in die Welt hinausgetragen werden. Das wird auch immer besser. Ja, also heutzutage ist ja der Umgang mit Menschen mit Demenz ein ganz anderer wie, keine Ahnung, früher vor 30 Jahren oder so. Selbst als meine Oma erkrankt war, das ja auch schon eine Weile her, war das noch anders.
Bei deiner Oma, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war die sozusagen der Auslöser oder zumindest der Trigger, der es dann schlimmer werden lassen hat, ein Sturz und eine damit verbundene Hirnblutung. Jetzt habe ich so was Ähnliches tatsächlich im Bekanntenkreis, aber habe davor ehrlicherweise nie so richtig davon gehört, dass auch solche quasi physischen Einflüsse, sage ich jetzt mal, dann auch so eine neuronale Erkrankung oder neuropsychische Erkrankung stärker triggern können. Ist das was, was vielleicht Leute auch noch nicht genug wissen und dadurch vielleicht bei solchen Unfällen, Stürzen, solche Themen vielleicht übersehen werden oder zu spät erkannt werden?
Ja, also bei meiner Oma war das ja quasi eine vaskuläre Demenz, also eine gefäßbedingte Demenz. Die war vorher schon da, aber da hat sie es halt noch gut verheimlichen können, hatte eine gute Fassade, aber da war ihr Gehirn eigentlich auch schon geschädigt. Und durch diesen Sturz und die Hirnblutung, also die Hirnblutung bedeutet ja im Endeffekt auch, da wird Hirngewebe dann zusammengedrückt, wo soll denn das Blut hin, ja? Also das quetscht dann das Gehirn und das ist halt auch eine Schädigung. Und dann kommen so unterschiedliche Prozesse zusammen und das, was am Ende übrig bleibt, ist, der Kopf funktioniert nicht mehr richtig. Und das ist per Definition eine Demenz. Und die Ursachen sind eben unterschiedlich. Und in dem Fall das akute Ereignis, aber auch schon eine schwelende andere Ursache. Es ist auch oft so, dass Menschen zu mir in die Sprechstunde kommen und sagen, es ging los nach einer Corona-Infektion oder es ging los nach einer OP. Und dann denken die, die OP oder die Infektion ist die Ursache für die Demenz. Aber was eigentlich passiert ist, dass so ein Impact wie eine Infektion oder die Narkose von einer OP die Fassade bröckeln lässt. Ja, das ist für den Körper und für das Gehirn so schwer dann noch zu kompensieren oder es schafft das Gehirn dann nicht mehr und dann kommt so ein Einbruch kognitiv. Aber diese Beeinträchtigungen waren vorher eigentlich auch schon da. Nur jetzt werden sie sichtbar. Und das muss man auch immer gut erklären, dass die Menschen nicht zu verzweifelt sind, weil sie denken, oh Gott, jetzt haben wir die Oma zum Operieren geschickt und jetzt hat sie deswegen eine Demenz.
Ja. Am Ende Aufklärung, 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 habe ich jetzt schon rausgehört. Was würdest du dir denn wünschen, was wir da alle machen könnten, damit da wirklich mehr Aufklärung passiert? Und gleichzeitig zweite Frage. Wo bekomme ich dann eigentlich gute Informationen her, wenn ich jetzt sage, also wenn man uns beiden jetzt zugehört hat und sagt, jetzt würde ich schon gern mehr darüber wissen und zuverlässige Informationen haben?
Ja, also zum einen brauchst du natürlich, es gibt so viele Faktoren, also gesamtgesellschaftliche Veränderungen im Sinne von, wir müssen schon den Mut haben, uns mit Themen grundsätzlich zu beschäftigen, die das Ende des Lebens beinhalten. Ne? Also das ist ja schon so ein gesellschaftliches Tabu. Damit will sich halt keiner auseinandersetzen. Deswegen ist Demenz auch ein Thema, das interessiert niemand, bis es dann im Umfeld soweit ist, weil es unangenehm ist und weil man denkt, es trifft mich eh nie. Aber ich verspreche den Hörerinnen und Hörern, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit wird es im eigenen Umfeld jemanden treffen, oder einen selbst. Deswegen, wir kommen nicht dran vorbei. Und je mehr ich drüber weiß, desto kompetenter kann ich damit umgehen und desto weniger rutsche ich in eine völlige Überforderung. Das zum einen. Da spielen natürlich auch die Medien eine Rolle, ne? Also wenn man in einer sehr großen deutschen Tageszeitung immer mal wieder so Fälle von Prominenten oder so liest, es wird immer als das Oberschrecklichste der Welt dargestellt. Ich meine, das ist doch klar, dass die Leute Angst davor kriegen. Ja? Wir müssen schon auch mal die positiven Geschichten erzählen, das, was noch geht und nicht nur immer das, was verloren geht. Ja? Ich bin auch dafür, dass man das Thema in die Schulen mitnimmt. Also eigentlich muss es schon Kinder, Jugendliche in den allgemeinbildenden Schulen beigebracht werden, dass es diese Erkrankung gibt, dass Menschen älter werden, dass Erkrankungen auftreten können, damit das Tabu erst gar nicht entsteht, sondern dass schon junge Menschen auch Berührungspunkte damit haben, weil sie dann auch mit ihren Großeltern viel besser umgehen können. Ja, was passiert denn jetzt? Jetzt ziehen sich viele Angehörige zurück, die nicht unbedingt nah dranbleiben müssen, weil sie eben Skrupel haben, sie wissen nicht, wie kann man da jetzt auf den zugehen und so und dann sind die Betroffenen irgendwann isoliert mit den pflegenden Angehörigen. Ja? Und das sind alles so Faktoren, das ist natürlich riesig. Ja? Ich werde ja auch nicht müde, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, aber ich bin ja so ein kleines Licht. Wir brauchen ganz viele kleine Lichter, damit da sich mal groß was verändert. Ja, und dann noch die Frage, wo kriege ich überhaupt Informationen her? Die Frage ist gut und wichtig, weil Dr. Google ist zum Beispiel der schlechteste Ansprechpartner. Ja, wenn man googelt irgendwelche Symptome und dann ohne dass man irgendwas drüber weiß, sucht, liest man halt auch viel schreckliche Dinge. Also es gibt in Deutschland ganz, ganz tolle Ansprechpartner, die so als erste Anlaufstelle dienen. Ja, zum Beispiel die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft hat überall in Deutschland regionale Ableger, wo man sich hinwenden kann. Da gibt es Schulungen, da gibt es Wissensvermittlung, gibt es Beratung. Viele, auch die, also die ganzen Wohlfahrtsverbände in Deutschland, ja, die Diakonie, Caritas und so weiter, die machen alle Demenzberatung. Und Gott sei Dank gibt es Menschen, die sich engagieren. Es gibt private Vereine, die sich engagieren, ganz viel. Da aber muss man halt erstmal wissen, ja, an wen kann ich jetzt mich überhaupt wenden? Da muss auch der Hausarzt zum Beispiel halt vernetzt sein. Ansonsten, ja, hilft's gar nichts. Man muss erstmal vielleicht selber im Internet schauen, aber halt dann wirklich sich so schnell wie möglich an Menschen wenden, ne, die einem dann face-to-face Informationen geben, damit man nicht alleingelassen wird. Weil ganz wichtig zu wissen ist, das Leben mit Demenz ist eine Herausforderung, ist irgendwann auch für pflegende Angehörige ein Fulltime-Job. Das schafft man nicht alleine. Und das muss man auch nicht alleine schaffen. Es gibt Versorgungsstrukturen, Unterstützungsstrukturen in Deutschland, die ausbaufähig sind. Das System ist nicht so richtig gut, aber es ist okay. Ja, man kommt dadurch als Familie, wenn man proaktiv sich kümmert und schaut, dass man gut aufgefangen wird und auch sich ein bisschen natürlich, also quasi auch Unterstützung einfordert. Das ist auch wichtig.
Weil du gerade auch die Familie nochmal so hervorgehoben hast und vielleicht auch als Botschaft an alle Söhne, Töchter, Enkel und Enkelinnen. Wir neigen ja schon ganz gern dazu zu sagen, naja, die Oma oder der Opa ist jetzt halt schon älter und wird ein bisschen tattrig und vergisst mal Sachen. Ist das dann ein Punkt, wo du sagen würdest, das ist auch Kern eines Problems oder Ursache eines Problems, wo wir Menschen viel zu spät in Behandlung bekommen, weil man das so abtut und sagt, naja, ist ja jetzt schon Ende 70 oder Anfang 70 und da ist es ja normal, dass man mal ein bisschen tattrig wird und Sachen vergisst.
Total, ja, das ist ein Riesenproblem. Viele Menschen glauben, dass es zum normalen Älterwerden dazugehört. Und dass auch in einem bestimmten Alter, jetzt noch zum Arzt gehen, das ist ja dann die Oma, ach. Ja, und dann denke ich mir, mein Gott, das ist so bitter, weil was, also ein Mensch ist doch immer gleich viel wert. Ob der jetzt 80 ist oder 50, der hat doch das gleiche Recht auf eine gescheite Diagnostik und auch eine gescheite Therapie. Auch mit 80 macht es noch Sinn, alles zu versuchen, weil es geht doch um den Erhalt von Lebensqualität. Das Leben ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und dann kann ich nicht sagen, ach, bei der Oma, da macht mir jetzt eh nichts mehr. Ja, und genauso ist halt eine demenzielle Entwicklung kein normaler Teil des Älterwerdens. Es ist eine Erkrankung. Und da muss man zum Arzt gehen, so früh wie möglich. Man muss natürlich erstmal unterscheiden, ja, so bestimmte kognitive Beeinträchtigungen sind auch normal. Also wenn ich halt nicht mehr so leistungsfähig bin mit 70, 80, voll klar. Ja, und dass man Sachen vergisst, auch in Ordnung. Das geht eigentlich schon mit 30 wieder los, dass das Gehirn abbaut, ja, wenn man es ganz genau nimmt, wissenschaftlich. Und aber wenn halt routinierte Alltagstätigkeiten nicht mehr funktionieren, ja, und der Prozess fortschreitend ist, dann ist es wert, zum Arzt zu gehen und höchste Zeit, ja, und da erfordert es halt dann erstmal Mut, ja, die Betroffenen müssen sich das auch selber dann eingestehen und es passiert natürlich ganz oft, dass die sich weigern, also ich habe zum Beispiel eine Online-Demenz-Sprechstunde, wo ich 7 Tage die Woche pflegende Angehörige berate und ganz häufig melden sich Familien bei mir und sagen halt, ja, der Papa oder die Mama oder wer auch immer will nicht zum Arzt. Tja, und dann steht man da. Was tun? Ne? Erstmal muss man eigentlich sagen, ja, in dem Moment muss man den Willen erstmal respektieren, weil jeder hat ein Recht drauf, nicht zum Arzt gehen zu wollen. Aber im Verlauf, wenn wirklich eine Demenz vorliegt, dann wird sich das klingt jetzt böse, aber es wird sich erledigen. Ja, weil irgendwann werden die kognitiven Beeinträchtigungen so stark sein, dass die Person zum Arzt mitgeht, weil sie die Situation nicht mehr ganz versteht. Aber das wünscht man sich natürlich nicht. Ja, eigentlich sollten die Familien viel früher zum Arzt gehen. Und da gibt es sehr wohl Möglichkeiten anzusetzen, um dieser Verweigerung entgegenzutreten. Deswegen mache ich Beratung, um die Menschen dann da zu informieren, das könnte helfen. Und dann schauen wir individuell nach Lösungen. Da geht es ganz viel um Angst nehmen und den Betroffenen auch das Gefühl zu geben, nicht alleine zu sein, ja, dass die Menschen, die diese Person lieben, da sind. Und eben, dass das Leben nicht vorbei ist, egal was jetzt rauskommt, wir halten als Familie zusammen.
Das ist doch ein wunderbarer Appell am Ende, um vielleicht auch dem einen oder der anderen, die uns hier zuhören, ja, Mut zu machen und zu sagen, hier, egal ob betroffen oder Angehöriger. Ich glaube, Hilfe suchen oder zumindest mal jemanden suchen, mit dem man darüber sprechen kann und der oder die sich auskennt, wäre schon mal ein erster guter Schritt. Und dann kann man schauen, wie man helfen kann. Ich danke dir sehr für deine Zeit und dass wir dieses Thema so beleuchten konnten und hoffe, dass wir da dem einen oder anderen Anstoß, Wissen und vielleicht auch ein bisschen Mut mitgeben konnten.
Ja, vielen Dank, dass du diesem Thema Raum gegeben hast. Das ist ganz, ganz toll.
Danke dir.
Alles okay? Der Mental Health Podcast mit Daniel Fürk. Produziert in den 48 Forward Studios in München.